mit richtig viel Geld aus Deutschland den Regenwald retten. Klingt gut, aber die Realität ist, wie immer, etwas komplizierter. Die Bundesregierung will das weltweite Artensterben bremsen. Aber gut gemeinte Hilfsgelder haben offenbar auch ein paar bittere Nebenwirkungen. Dazu hat Bastian Kaiser mehr als ein Jahr recherchiert. Es geht um Foltervorwürfe im kongolesischen Dschungel und um große, hungrige Metallungetüme in einem südamerikanischen Fluss. Und es geht um deutsche Steuergelder. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 26. März. Hallo Bastian.
Hi, grüß dich. Wir sind in Bolivien und zwar im Amazonas-Regenwald, an der Grenze, so zwischen den Anden und dem Amazonas tatsächlich, im Madidi-Nationalpark. Der gilt als einer der artenreichsten Nationalparks der Welt. Es ist Regenwald, dementsprechend ist es sehr, 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 sehr viel dichter Wald und nur dazwischen gibt's hier und da mal eine kleine Siedlung. Man hört Vögel und ja, ist wirklich ziemlich mittendrin im Nirgendwo eigentlich.
Was genau hast du da im Dschungel gemacht? Wen hast du da getroffen?
Ich bin auf der Suche nach Leuten, die mir berichten, wie sich das Leben hier im Regenwald in den letzten Jahren verändert hat. Ich saß dann in so einem Art Gemeindezentrum mitten im Herz des Nationalparks und mir gegenüber saßen ja locker ein Dutzend Frauen, die mir gesagt haben, ich mache mir Sorgen um mein ungeborenes Kind, ich will vielleicht mal Mama werden, kommt das gesund auf die Welt? Andere sagen, wie lange können wir hier überhaupt noch oder über wie viele Jahre werden unsere Nachkommen hier überhaupt noch leben können? Und viele hatten Tränen in den Augen, als sie mir davon erzählt haben, wie das Flusswasser vor ein paar Jahren noch kristallklar war. Und jetzt ist das definitiv nicht mehr der Fall.
Mhm. Und hast du das gesehen, das Wasser? Wie sieht das aus?
Als wir da am Ufer standen, wäre das auf jeden Fall das letzte Gewässer gewesen, aus dem ich irgendwie Wasser in meinen Körper hätte einführen wollen. Also total ja, rötlich, schlammig gefärbt und auch auf den Steinen, die man am Flussufer gesehen hat, waren noch so Rückstände von glänzenden Flüssigkeiten. So richtig gesund sah das selbst für einen Nicht-Experten definitiv auf den ersten Blick nicht aus. Ich meine, ich konnte die Informationen relativ schwierig verifizieren, wie das jetzt vor einigen Jahren da ausgesehen hat, ob der Fluss wirklich so klar war, wie viele das in Erinnerung hatten. Aber alle haben mir gesagt, sie hätten aus diesem Fluss raus getrunken.
Die Leute, mit denen du gesprochen hast, die sorgen sich um ihre Gesundheit. Wie begründet ist das denn?
Also den Frauen da vor Ort wurden Proben entnommen, in denen nachgewiesen worden ist, dass die Quecksilberbelastung in ihren Körpern deutlich höher ist als das, was eigentlich so gesund wäre. Das ist ein Nervengift, das ist nicht nur für die Natur natürlich überhaupt nicht gesund, sondern auch für uns Menschen extrem ungesund, kann zu verschiedensten Krankheiten oder Komplikationen bei uns führen und viele Leute da vor Ort im Madidi ernähren sich größtenteils vom Fisch. Und auch in anderen Gemeinschaften in und um den Park herum habe ich mit den Leuten darüber gesprochen und manche klagen sogar über Muskelschmerzen, über plötzlichen Sehverlust. Das hat mir der Fischer Oscar Lorisi zum Beispiel erzählt, der in einer indigenen Gemeinschaft am Rande des Madidi lebt, dass er manchmal für mehrere Minuten am Tag nichts mehr sehen kann und sich erstmal hinsetzen muss und abwarten muss, bis sein Sehvermögen wieder zurückkommt. Und das führt er eben darauf zurück, dass er sich größtenteils von Fisch ernährt.
Dolores de cabeza, mareo de cabeza, a veces pérdida de vista de un momento a otro.
Tatsächlich haben indigenen Verbände mittlerweile in den Gemeinschaften so große Plakate aufgehängt mit Informationen darüber, welcher Fisch wie stark mit Quecksilber belastet ist, um sozusagen die Indigenen dazu anzuhalten, nur bestimmte Fische zu essen und sie auch nur auf eine bestimmte Art und Weise zuzubereiten, weil das tatsächlich auch nochmal einen Unterschied macht, wie viel Quecksilber am Ende im Fisch drin bleibt. Mhm. Aber manche Indigene oder viele Indigene da vor Ort haben mir auch gesagt, dass sie gar nicht die Wahl haben, zwischen den verschiedenen Fischarten dann noch zu wählen. Die sagen, wir fischen sowieso immer weniger. weniger und sind froh über alles, was wir irgendwie essen können.
Okay, also es ist deren Lebensgrundlage wirklich, die denen da weggenommen wird.
Das ist deren Lebensgrundlage und der Fisch ist die wichtigste Proteinquelle, die die Leute da haben.
Du bist dem ja nachgegangen vor Ort, ne? Wie habt ihr das gemacht?
Ich wollte natürlich verstehen, woher kommt eigentlich dieses Quecksilber? Und dafür sind wir dann einen Zufluss des Madidi flussaufwärts gefahren, also vom Park weg, stundenlang tatsächlich. Erstmal kamen da auch noch so ein paar Motorboote entgegen und wir eben in die andere Richtung mit diesem schmalen, langen Motorboot haben wir uns gegen den Strom gearbeitet. Bei Niedrigwasser tatsächlich, manchmal mussten wir den Motor ausstellen und so ein bisschen mit Stöcken anschieben oder so einem großen Stock. Und irgendwann, so kurz hinter der Grenze des Schutzgebiets, so ein paar Kilometer dahinter, tauchen dann die ersten schweren Geräte auf. Diese Nassbagger, riesige Maschinen, die sich durch das Flussbett wühlen, normale Bagger am Flussufer, LKW an den Ufern, zum Teil auf diesen schwimmenden Baggern dann chinesische Schriftzeichen und Nummerierungen drauf. Das sind richtig schwere Geräte, die, ich würde mal schätzen, dass sie so 30 Meter lang sind, 15 Meter breit vielleicht, auch relativ hoch. Und da läuft wie so ein Fließband durch, was sich bis in den Flussboden, in das Flussbett reingräbt und da Geröll sozusagen raus hochhebt. Und ja, diese Geräte sind da quasi 24/7 im Einsatz.
Und diese Bagger, die graben sich da in die Erde und bauen also Gestein ab, also Bergbau oder was machen die da? Und die sind verantwortlich für das Quecksilber?
Ja, tatsächlich kommt das nicht aus einem Bergwerk, sondern ist total dezentral. Also der Goldbergbau da findet größtenteils in den Flüssen statt und da mit Nassbaggern. Und ja, das wollten wir natürlich sehen. Ich sag jetzt wir, weil ich mit einer bolivianischen Kollegin unterwegs war, die in der Region schon öfter war und sich da auskannte. Mit dem Quecksilber soll das Gold gebunden werden oder wird das Gold gebunden und dann eben getrennt von den restlichen Materialien, die da so mit hochgeholt werden. Also es wird ja nicht nur das Gold da aus dem Flussbett rausgegraben. Und in Bolivien ist das tatsächlich eine sehr gängige Praxis, dass dafür dieses hochgiftige Quecksilber benutzt wird.
Und das ist legal oder wie?
Tja, theoretisch hat Bolivien auch eine internationale Konvention unterzeichnet, die das eigentlich runterfahren soll, beziehungsweise sogar komplett eliminieren soll, dass Quecksilber im Bergbau eingesetzt wird. Aber Fakt ist, dass Bolivien einer der größten Importeure weltweit für Quecksilber ist und die Regierung dagegen offenbar viel zu wenig tut. Und auch generell der Bergbau in Bolivien, muss man auch wissen, da gibt es Schätzungen, dass der zu etwa 85-90% illegal ist. Also sowieso nicht ausreichend staatlich kontrolliert. Die wirtschaftlichen Interessen sind wahnsinnig groß in diesem Sektor. Also Gold ist eines der wichtigsten Exportprodukte Boliviens und dadurch ist dieser Sektor einfach wahnsinnig mächtig.
Auf der anderen Seite gibt es da eben diesen sehr artenreichen Regenwald, der geschützt werden soll. Und Menschen, die vor Ort da leben und sich da ernähren, auch aus dem Fluss. Ist da keiner verantwortlich dafür?
Doch, natürlich. Es gibt eine Bergbauaufsichtsbehörde in Bolivien, die ist zuständig und in den Schutzgebieten, in denen ich ja auch unterwegs war und in denen es eben auch illegalen Goldbergbau geben soll, da ist dann auch die nationale Parkschutzbehörde dafür mitverantwortlich. Die Parkschutzbehörde SENAP, deren Aufgabe ist es, die Nationalparks Boliviens zu schützen, zu pflegen. Die bezahlen die Parkranger, die sorgen dafür, dass kontrolliert wird, wer in diese Parks reinkommt und wieder rauskommt. Und sind sozusagen hauptverantwortlich dafür, dass dieses Ökosystem, auch der Madidi-Nationalpark, intakt bleibt. Aber da kritisieren oder bezweifeln ganz viele Leute vor Ort, dass die ein wirkliches Interesse daran hat, gegen den Bergbau vorzugehen. Denn mehrere Parkranger haben mir vor Ort zum Beispiel berichtet, dass sie den Bergbau gar nicht unabhängig melden könnten, sondern dass sie immer Vorgesetzte erstmal fragen müssten. Ansonsten drohten ihnen sogar Repressalien vom eigenen Arbeitgeber von SENAP. Und ein Parkranger hat mir sogar erzählt, er sei aus dem Madidi-Nationalpark zwangsversetzt worden, weil er sich zu kritisch gegenüber den Goldgräbern geäußert hätte.
Das heißt also, der Staat profitiert da offenbar von den Goldgräbern. Eine staatliche Naturschutzbehörde soll aber ja eigentlich den Abbau kontrollieren und auch verhindern, wenn das nicht sauber läuft. Und der Vorwurf ist, das machen die offenbar nicht. Was sagt diese Naturschutzbehörde denn dazu? Also SERNAP.
Dazu sagt SERNAP, das soll von jetzt an nicht mehr passieren, sowas. Die bolivianische Regierung bekenne sich ganz fest zum Umweltschutz. Die sagen, dass politisch das Interesse in Bolivien auf jeden Fall da ist, gegen den Bergbau vorzugehen, sagen aber, dass es in der Vergangenheit einzelne Mitarbeitende gegeben hat, die das nicht so ganz genau genommen hätten.
Das erinnert mich an eine ähnliche Geschichte, die wir hier mal bei FKM erzählt haben. Da ging es um das Gift Arsen in einer Kobaltmine in Marokko und die deutsche Autoindustrie. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Aber jetzt zurück nach Bolivien und zu deiner Geschichte. Was hat die mit Deutschland zu tun?
Ein Fonds der Bundesregierung unterstützt genau diese nationale Parkbehörde in Bolivien. Dieser Fonds, das ist der Legacy Landscapes Fund. Der wurde unter anderem vom Bundesentwicklungsministerium ins Leben gerufen. Und naja, Leute vor Ort machen sich Sorgen, dass genau dieser Fonds, der Legacy Landscapes Fund, am Ende dafür sorgen könnte, dass die Ressourcen in Institutionen gehen, die bislang beim Kampf gegen den illegalen Bergbau versagt haben.
Okay, also Legacy Landscape Fund, warum gibt's den? Was soll der leisten?
Ja, der heißt deutsch auch Weltnaturerbefonds und das kann man, glaube ich, sagen, ein ziemliches Prestigeprojekt der Bundesregierung.
Jedes Jahr wächst die Zahl der Tier- und Pflanzenarten, die vom Aussterben bedroht sind. Wissenschaftler schätzen, dass mittlerweile ein Fünftel aller Wirbeltierspezies zum Beispiel gefährdet ist.
Drei Viertel. Tendenz steigend. Der artenreiche Gebiete der Erde befinden sich in Entwicklungsländern. Und dort fehlt es häufig eben an dem Geld.
Mehr als 41.000 Tier- und Pflanzenarten stehen auf der roten Liste der bedrohten Arten. Mehr als je zuvor.
Zur Finanzierung von Schutzgebieten unterstützen wir Entwicklungs- und Schwellenländer mit dem Legacy Landscapes Fund. Und ich werbe sehr dafür, dass sich noch weitere Staaten hierbei auch einbringen.
Der soll ganz bedeutende Naturgebiete in Entwicklungs- und Schwellenländern nachhaltig finanzieren und erhalten. Und zwar ja, mit einem millionenschweren Fonds. Das Bundesentwicklungsministerium allein hat 182,5 Millionen Euro schon zugesagt und zum Teil auch schon investiert, also Steuergelder. Und neben der Bundesregierung beteiligen sich auch Frankreich, unter anderem Norwegen und eben diese auch vermögenden privaten Spender.
Also Menschen, die dafür Geld spenden möchten, dass da die Natur erhalten wird, aber Steuergeld heißt auch unser Geld.
Genau, die Bundesregierung sagt, das ist eben so ein wichtiges Vorhaben. Es sterben jeden Tag so viele Arten auf der Welt und auch der Klimaschutz ist eins der wichtigen Ziele dieses Fonds, dass sowohl die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel prominent für diesen Fonds geworben hat, als auch die aktuelle Bundesentwicklungsministerin Schulze weiterhin sagt, wie wichtig dieser Fonds ist für unsere Zukunft auf diesem Planeten.
Deutschland nimmt eine Schlüsselrolle im internationalen Biodiversitätsschutz ein und ist einer der größten Geber weltweit. Und einer unserer wichtigsten Beiträge ist der Weltnaturerbefonds, der Legacy Landscape Fund.
Ich hatte jetzt noch nie davon gehört. Das klingt aber wie ein sehr, sehr großes Projekt dann.
Das ist ein sehr, sehr großes Projekt, ja. Denn mittlerweile sind schon 14 Schutzgebiete Teil dieses Projekts in Asien, in Afrika und in Südamerika. Langfristig sollen es rund 30 werden. Und die sollen über diesen Fonds für immer finanziert werden. Jeder Park bekommt dafür 1 Million US-Dollar im Jahr. Um das Geld zu verwalten, wurde eine eigene Stiftung gegründet, eine gemeinnützige Stiftung, die heißt auch Internationaler Naturerbefonds Legacy Landscapes Fund, wurde Ende 2020 gegründet und vor Ort übernehmen dann internationale Naturschutzorganisationen die konkreten Aufgaben und werden dafür aus dem Fonds bezahlt.
Ja, ich meine, das klingt ja erstmal wie eine gute Idee, aber wir haben ja schon gehört, dass dann vor Ort anscheinend nicht alles so läuft, wie erhofft in Sachen Naturschutz, wozu dieses Geld ja eigentlich da ist. Wie habt ihr dazu recherchiert, was da vielleicht nicht ganz richtig läuft bei dieser Verteilung, außer vor Ort im Dschungel?
Wir haben uns durch wirklich hunderte Seiten von Dokumenten gewühlt und sind da dann zum einen der Frage nachgegangen, okay, wie ist dieser Fonds eigentlich entstanden? Und zum anderen der Frage nachgegangen, was wird eigentlich mit den Geldern ganz konkret gemacht vor Ort? Und zusätzlich dazu liegen uns auch noch interne Dokumente von vor Ort vor und durch die haben wir uns durchgearbeitet.
Und was konntet ihr in den Dokumenten rausfinden über das Quecksilber in Bolivien?
Ja, im Fall von Bolivien ist zum Beispiel ganz spannend, dass das Geld zwar erstmal komplett zu einer internationalen Naturschutzorganisation fließt, dass die aber dann das Geld zum Teil weitergibt und zwar auch an den bolivianischen Staat, eben an diese Naturschutzbehörde SERNAP, die ja eigentlich dafür sorgen soll, dass der Naturschutz da gefördert wird.
Also SERNAP, das ist die Behörde, die im Verdacht steht, nicht genug zu tun gegen den illegalen Goldabbau in den dortigen Naturparks.
Genau. Und ja, das ist schon eine ganze Menge Geld. Das sind fast die Hälfte dieser Ressourcen, die da nach Bolivien fließen. Da zeigen interne Dokumente zum Fonds da in Bolivien, dass insgesamt über 46% der Fördermittel an den bolivianischen Staat fließen sollen. Mhm. Wir haben das Bundesentwicklungsministerium auch mit der Zahl konfrontiert. Die sagen, die haben nicht ganz konkret widersprochen, aber sagen, es sind bisher nur 15% an diese Naturschutzbehörde ausgezahlt worden.
Ah, okay, aber das passt ja nicht zusammen, diese beiden Zahlen.
Also die ausführende Naturschutzorganisation in Bolivien hat uns gegenüber diese Zahl von 46,4% bestätigt. Und ja, aus dem BMZ heißt es eben, es seien nur diese 15 gewesen. Das lässt sich nicht so ganz auflösen. Naja, erstmal ist es nicht so ganz transparent, dass tatsächlich so ein großer Anteil der Fördermittel über Umwege an den bolivianischen Staat fließen soll. Und damit ist eben ein Staat Empfänger dieser Fördermittel, der ganz offensichtlich nicht ausreichend gegen den illegalen Goldbergbau vorgeht und der auch noch den Einsatz von Quecksilber im Bergbau, der eben diese katastrophalen Konsequenzen hat für die Menschen, die da leben, mehr oder weniger toleriert.
Was sagt denn das zuständige Ministerium in Deutschland generell zu dem Fall und euren Recherchen zu Bolivien? Also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das BMZ.
Im Fall des bolivianischen Parks fordert das Bundesentwicklungsministerium, dass sich strukturell etwas in der bolivianischen Verwaltung verbessert, sagt aber auch, wenn wir den Naturschutz in so einem Gebiet verbessern wollen, dann kommen wir an den nationalen Behörden nicht vorbei und dann müssen wir auch mit denen zusammenarbeiten.
Jetzt ist das ja ein riesengroßes Projekt, so wie ich es verstanden habe, mit einer ganzen Menge Geld und auch noch Strukturen vor Ort, die dann genutzt werden mit mehreren Organisationen. Zeigt diese Recherche da jetzt vor Ort einen Einzelfall oder ist es ein generelleres Problem?
Also tatsächlich haben wir nicht nur in Bolivien schwerwiegende Probleme festgestellt, sondern auch in einem Park am fast ganz anderen Ende der Welt, in Zentralafrika, in der Republik Kongo. Da war mein Kollege Tobias Dammers unterwegs und ist da in einen Park gereist, der Teil dieser Legacy Landscapes Fund Förderung ist, den Otsala Kokua Nationalpark. Das ist einer der ältesten in Afrika, auch ein tropischer Regenwald.
Mhm.
Da unterstützt der Legacy Landscapes Fund die Park Ranger vor Ort oder die Organisation, die diesen Park schützen soll. Die durchstreifen das Gebiet, um vom Aussterben bedrohte Arten, zum Beispiel Gorillas oder Waldelefanten, zu schützen. Die Organisation heißt African Parks Network. Wir sind da am Rande dieses Nationalparks in der Republik Kongo. Da liegt das Dorf Badekok. Das ist auch ein gutes Stück von der Hauptstadt des Landes entfernt und da sitzt Mingo Bernard und er nennt die Parkranger Banditen, schlechte Menschen und zeigt im Interview erstmal sein eingerissenes Ohr. Er schildert, dass es von einem Vorfall von 2021 käme, bei dem er angeblich gefesselt worden sein soll, mit Gürteln ausgepeitscht worden soll und in einem Fluss fast ertränkt worden sein.
Ich dachte, sie töten mich. Überall im Wasser war mein Blut, wie wenn man ein Tier schlachtet. Ich habe Todesangst, zu weit in den Wald zu gehen, denn die Parkranger werden mich wieder foltern.
Da sollen noch drei andere Männer dabei gewesen sein. Einer davon bestätigt diese Details auch. Und diese Ranger, die er für die Verletzungen, die er hat, verantwortlich macht, gehören eben zu dieser Naturschutzorganisation African Parks Network, die unter anderem aus dem Legacy Landscapes Fund auch mitfinanziert wird.
Okay, also die Park Ranger sollen diesen Nationalpark dort im Kongo schützen. Bedeutet das auch, die sind schon dafür verantwortlich, dass da die Menschen nicht hin sollen in diesen Wald?
Also der Wald ist in verschiedene Zonen unterteilt und eigentlich dürfen die Einheimischen da die äußere Zone auch zur Nahrungssuche nutzen. Und die Leute vor Ort sagen, es ist nicht so ganz ersichtlich, wo diese Zone eigentlich endet. Und ihnen wurde aber von den Rangern sozusagen als Rechtfertigung für das, was ihnen angetan wurde, gesagt, dass sie zu tief in den besonders geschützten Bereich des Parks vorgedrungen seien. Die Organisation sagt, sie sei kürzlich auf potenzielle neue Vorwürfe aufmerksam gemacht worden und hätte auch eine externe Anwaltskanzlei jetzt beauftragt, damit das zu untersuchen. Aber es mangele noch an Details zu den Vorwürfen und dadurch bliebe die Wahrhaftigkeit unbekannt, hat African Parks gesagt. Sie sagen aber auch, sie haben eigentlich einen Null-Toleranz-Ansatz, den sie verfolgen, was Menschenrechtsverstöße angeht. Aber sie könnten es eben auch nicht hundertprozentig ausschließen, dass sowas vorkommt. Es handelt sich da nicht um einen Einzelfall. Es haben noch andere Leute das geschildert, was ihnen angetan worden sein soll durch Park Ranger, eine Frau hat ihre Vergewaltigung geschildert. Ein Bananenpflanzer hat seine Narben auf dem Rücken gezeigt und erzählt, dass sie von der Folter mit brennenden Fackeln stammen sollen. Und andere erzählen noch von Schlägen, von Fesseln, von Raub. Wir haben damit natürlich auch das Bundesentwicklungsministerium konfrontiert mit diesen Vorwürfen. Zu den Vorwürfen von Menschenrechtsverstößen sagen sie, dass ihnen die bekannt sind, dass sie sich auch im Laufe von Untersuchungen in zwei Fällen erhärtet hätten und verweisen auch darauf, dass African Parks reagiert hätte mit internen Untersuchungen, Entlassungen, menschenrechtlichen Auffrischungstrainings und die Fälle auch der kongolesischen Justiz übergeben worden seien.
Menschenrechtliche Auffrischungstrainings. Ich finde, das klingt so ein bisschen schräg, ne?
Ja, klar. Ich glaube, das ist sicherlich nicht die stärkste Maßnahme, die man treffen kann in so einem Fall. Wenn das flächendeckend stattfindet und man so möglichst präventiv nochmal andere Parkranger von ähnlichen Dingen abhalten kann, dann ist es natürlich eine gute Sache. Aber über die genauen Inhalte wissen wir da auch nicht so richtig viel. Aber zumindest können wir sagen, dass auch nach unserer Recherche jetzt und nach unseren ersten Veröffentlichungen dann auch der Legacy Landscapes Fund nochmal reagiert hat, in die Öffentlichkeit gegangen ist, eine Stellungnahme abgegeben hat auf seiner Website, dass man angemessene Maßnahmen treffen werde und gegebenenfalls auch die Schutzstandards anpassen werde. Was das genau heißt, ist natürlich nicht so ganz klar. Das Ding ist sogar, dass diese Vorwürfe oder zumindest das Wissen darüber, dass so etwas passieren könnte, nicht erst seit neuestem bekannt ist, sondern tatsächlich schon in dem Anbahnungsprozess dieses ganzen Fonds aufgekommen ist. Das zeigen die internen Dokumente, die wir durchgearbeitet haben, dass, obwohl dieser Fonds nach außen hin die Rechte indigener Gruppen stark betont, dass die Beamten im Ministerium und auch bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, die auch beteiligt ist an diesem Fonds, schon relativ früh wissen, dass Menschenrechtsverletzungen bei dem Projekt wahrscheinlich sind. Und auch interessant ist zum Beispiel, dass die EU sich bis heute nicht beteiligt an diesem Projekt. Und da gibt es zum Beispiel eine interne Mail, in der deutsche Beamte dann geschrieben haben, dass aufgrund der Menschenrechtsproblematik in den Schutzgebieten die EU-Kommission sensibilisiert sei.
Okay, jetzt ist es so, wie es ist. Die Frage ist, kann man diese Unterstützung, diese Zusammenarbeit nicht einfach beenden?
Also hier in der Republik Kongo ist zum Beispiel eine Schwierigkeit, dass African Parks tatsächlich die einzige Organisation ist, die damit beauftragt ist, von der staatlichen Regierung vor Ort diesen Wald zu schützen. Das heißt, wenn man genau in diesem Projekt aktiv sein will oder genau in dieser Region aktiv sein will, kommt man an African Parks fast nicht vorbei. Das ist dann schon eher eine moralische Frage, inwiefern man dafür Menschenrechtsverstöße tolerieren muss, so zynisch das klingt. Aber Fakt ist, dass das Problem riesengroß ist. 1 Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht und die globale Artenvielfalt sinkt dramatisch. Und dass dagegen was gemacht wird, ist grundsätzlich total gut. Und dass die Bundesregierung da dieses Problem erkannt hat und sich dem annimmt, ist auch total wichtig. Das Problem ist, dass der Tier- und Pflanzenschutz und auch der Klimaschutz bei dem Fonds natürlich ganz, ganz stark im Vordergrund stehen. Aber in den Gebieten, die dieser Fonds unterstützt, leben eben auch Menschen. Und für diese Menschen ist dieser Lebensraum auch die Lebensgrundlage und die gehören auch dahin. Und das ist offensichtlich an diesen Orten nicht gelungen, die Menschenrechte genauso wertzuschätzen wie auch den Tierschutz und Umweltschutz. Nur nach unserer Recherche muss man natürlich sagen, dass ja es sehr, sehr entscheidend ist, in welche Projekte und an wen diese Gelder, die man da zur Unterstützung bereitstellt, dann auch wirklich gehen.
Was wäre dann eine mögliche Lösung? Was willst du ja auch jetzt sagen nach deiner Recherche, eurer Recherche? Wie könnte es besser gehen?
Ich glaube, dass Transparenz und externe Kontrolle ganz, ganz wichtig sind über das, was dann vor Ort passiert. Auch, dass man es an Bedingungen knüpft. Wir hatten zum Beispiel leider keine Einsicht in die Verträge, die mit den jeweiligen Partnerorganisationen oder auch den Partnerstaaten geknüpft worden sind. Und eine Idee, die mir die Indigenen in Bolivien zum Beispiel gesagt haben, ist, warum arbeitet ihr eigentlich nicht viel direkter mit uns zusammen? Wir sind doch auch organisiert, aber im Fall dieser aktuellen Förderung in Bolivien gehen eben ein großer, großer Teil der Gelder an die nationale Behörde, an den bolivianischen Staat. Mhm. Und wie viel bleibt da dann noch für die indigenen Gemeinschaften?
Hast du denn das Gefühl, dass sich nach eurer Recherche jetzt wirklich was tut, dass jetzt wirklich genauer hingeschaut wird, wo dieses Geld aus dem Legacy Landscape Fund landet und ob da auch Menschenrechte und Naturschutz eingehalten wird?
Ich habe zumindest die Hoffnung, also die erste Stellungnahme, die es jetzt aus dem oder von dem Legacy Landscapes Fund selber gab, macht auf jeden Fall Hoffnung, dass da sehr genau hingeguckt wird. Und die Leute vor Ort, das habe ich in Bolivien erlebt, setzen auch riesengroße Hoffnung in unsere Berichterstattung hier. Und da hatte ich, egal ob ich jetzt mit Indigenen in den Gemeinschaften gesprochen habe oder auch mit Parkrangern sogar, das Gefühl, dass die sich auch von der Berichterstattung erhofft haben, dass da genauer hingeschaut wird und auf die Probleme hingewiesen wird und dass sich endlich die Situation verbessert.
Bastian, danke dir, dass du uns davon erzählt hast.
Ja, danke dir.
Bastian Kaiser hat mehr als ein Jahr zum Legacy Landscape Fund recherchiert, gemeinsam mit Tobias Dammers, unterstützt durch ein Stipendium von Journalism Fund Europe. Dafür sind die beiden in den bolivianischen und den kongolesischen Regenwald gereist und haben Dokumentenberge ausgewertet. Die Ergebnisse ihrer Recherche könnt ihr auch auf tagesschau.de nochmal nachlesen. Schaut in die Shownotes, da steht der Link. Autorin dieser Folge ist Leonie Hartge. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Viktor Weresch, Christiane Gerhäuser-Kamp und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns. Tschüss!